habe mir ein Bewertungssystem für meinen Alltag gebaut. Ich habe zum Beispiel alles, was ich am Tag gemacht habe, mit Punkten versehen. Joggen 10 Punkte, Schreiben 15 Punkte, Alkohol trinken minus 15 Punkte, so ungefähr.
Wow.
Und dann am Ende des Tages habe ich Bilanz gezogen und je nachdem, wie viele Punkte ich hatte, habe ich mir wie so Orden verliehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Ich hoffe, ihr seid alle wach, entspannt, fit, die beste Version von euch selbst oder meint ihr, da geht noch was? Die Antwort darauf hätte auf jeden Fall Das Ting, so heißt das Buch, über das wir hier heute sprechen. Es ist kein Ratgeber, sondern ein Roman, aber es geht in der Story um ein Tool, das das Leben der Menschen bis ins letzte Detail optimieren soll. Egal ob Schlafen, Essen, Reden, Laufen, Gesundheit, Fitness, Entspannung, Arbeit. Das Ting analysiert das alles und gibt dann so Handlungsempfehlungen für jede Lebenslage raus. Was das mit den Nutzern macht und wie realistisch so eine Selbstoptimierung 2.0 ist, darüber habe ich mit dem Autor von diesem Buch gesprochen in dieser Woche und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Lesung mit Arthur Ziuk.
Schönen guten Abend.
Ganz unabhängig von deinem Buch, das du jetzt geschrieben hast, ist Selbstoptimierung ja schon irgendwie ein großes Ding geworden. Bei sehr vielen, wir werden, ohne dass wir es wollen, auch kontrolliert und digitalisiert von unserem Handy. Weißt du zum Beispiel, wie viele Schritte du heute gegangen bist?
Nein, ich benutze keinen Tracker.
Mein Handy macht das automatisch.
Echt?
Ja, tatsächlich.
Das kannst du bestimmt ausschalten.
Können wir uns ja später mal angucken. Jetzt ist es aber so, mein Handy, ne, das zeigt mir jetzt diese Schritte an oder zum Beispiel meine Bildschirmzeit oder so. Dann sehe ich auch diese Daten, zum Beispiel jetzt heute irgendwie 6000 Schritte oder so. Aber ich muss selber dann daraus Schlüsse ziehen und entscheiden, ist das viel, ist das wenig, muss ich was ändern. Und genau da ist jetzt das Ting, das, was du da erfunden hast, in deinem Buch anders, richtig?
Genau, also das Prinzip ist, das Prinzip des Tings ist zu sagen, du bist als Mensch gar nicht dazu in der Lage, solche Daten richtig zu interpretieren, weil das natürlich auch schwierig ist. Man zieht wahrscheinlich die falschen Schlüsse. Und deshalb gibt es Algorithmen, die mit einer künstlichen Intelligenz funktionieren, die das viel besser können als du selbst.
Sagen wir mal als Beispiel, ich sitze jetzt hier mit dir, fange mitten in der Lesung ganz doll an zu schwitzen. Was würde das Ting dann sagen?
Ja, entweder, dass du vielleicht nach Hause gehen solltest und dich ins Bett legen solltest oder was trinken, ja.
Wie das Ganze funktioniert und was das mit den Menschen macht, die das benutzen, ob das wirklich alles besser macht im Leben, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Wir sprechen in 1 Live Stories heute über den ersten Roman von Arthur Ziuk und der heißt Das Ting. Arthur, ich habe gedacht, bevor wir genauer über diese App und dein Buch sprechen, lernen wir dich mal ein bisschen besser kennen.
Ja.
Und das machen wir jetzt so, wie es eigentlich auch eine Selbstoptimierungs-App machen könnte. Wir legen nämlich jetzt einen Datensatz über dich an.
Oh
jo. Ja?
Ja.
So quasi die Basis für alle weiteren Messungen. Erstmal drei Basics. Alter?
36.
Größe?
1,73.
Sag das nicht so kläglich. Ich bin 12 Zentimeter kleiner als du. Sternzeichen?
Stier.
Okay. Jetzt geht's ein bisschen deeper. Wie viele Stunden schläfst du pro Nacht im Schnitt?
Ich würde sagen 6 bis 7.
Achtest du da doll drauf? Es gibt ja so Menschen, die sagen, also ich muss 7 Stunden schlafen sonst.
Ja, also ich sag mir immer, ich muss 7 Stunden schlafen sonst, aber es klappt dann oft auch nicht. Nee.
Okay. Wie viel trinkst du so?
Viel, ja. Also da achte ich wirklich drauf. Also ich habe eigentlich immer eine Flasche Wasser zur Hand, egal.
Genau, ich wollte gerade sagen, reden wir über Wasser oder?
Wir reden über Wasser, ja.
Okay, dann ich frage mal anders, wie viel Alkohol trinkst du so? Das ist wichtig für so eine App. Also.
Ja, also schon würde ich sagen, ein paar Mal in der Woche so ein Bier oder so, ja doch.
Okay, also das wird die App wahrscheinlich so im Vergleich, die wird das ja dann zu den, im Vergleich zu anderen Menschen setzen, wird sie dann eher als gering einschätzen wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon. Also zum Glück kannte sie mich nicht vor 10, 15 Jahren, aber jetzt.
Alles zu seiner Zeit. Wo liegt so deine tägliche Bildschirmzeit?
Boah, also wenn du Handy-Display mitzählst.
Ja, ja, Handy-Display.
Ja, also dann, keine Ahnung, also 10. Also man arbeitet ja, also ich arbeite 8 Stunden am Tag und dann nach meinem Brotjob schreibe ich. Das heißt, ja, ich komme sozusagen schon alleine auf 10 Stunden pro Tag für die Arbeit und dann auch noch Handy, also ist schon viel. Ja.
Welche App, würdest du sagen, nutzt du so am meisten?
Also ich bin schon viel auf Instagram unterwegs und ja, also was ich immer sehr viel sehr schätze, ist Google Maps. Wenn ich zum Beispiel in Köln bin, hier angekommen bin, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ohne Google Maps hätte ich den Weg zum Hotel nicht gefunden.
Ich frage mich auch manchmal, was hat so die Generation unserer Eltern oder so gemacht?
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß noch, wir sind mit diesem dicken Atlas nach Südfrankreich gefahren. Ich würde zu Hause bleiben. Ist die Urlaubsstimmung schon wieder vorbei, wenn man zurückgefahren ist.
Ich glaube, die haben sich mehr verirrt tatsächlich. Und,
ich habe irgendwie nicht in Erinnerung, dass sie sich verirrt haben, aber vielleicht hatte ich auch einfach keine Ahnung. Okay, weiter. Wie viel bewegst du dich so am Tag mit 10 Stunden Bildschirmzeit?
Ja, auch viel weniger, als ich gerne hätte. Aber ich versuche mehrmals die Woche entweder joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio.
Ja. Das findet die App gut. Wie ausgewogen ist deine Ernährung?
Ja, doch. Also da achte ich schon drauf.
Wie viel mal Fastfood in der vergangenen Woche?
In der vergangenen Woche? Ja. Oh, in der vergangenen Woche war Frankfurter Buchmesse, da komme ich nicht gut weg.
Okay, gut, das ist ja auch keine Standardwoche, da geht wirklich gar nichts anderes außer Fastfood, das lassen wir nicht gelten, aber sonst so?
Schon zweimal oder so, ja.
Was ist dir wichtiger, Karriere oder Privatleben?
Oh, komische Unterscheidung. Also erstmal, ich weiß nicht, was mit den Dingen gemeint ist, die du da gerade. Also
die Prio, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, Karriere steht bei mir über allem. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nee, ich stecke mehr Energie in mein Privatleben, in eine Beziehung zum Beispiel oder in Sachen, die mir wirklich Spaß machen und dafür ist mir Geld oder Erfolg nicht so wichtig.
Also das sind ja, also sagen wir mal, das Ziel ist ein glückliches Leben, dann ist Karriere und Privatleben sind zwei Säulen, die Teil sind eines glücklichen Lebens und da würde ich sozusagen fair aufteilen, sodass jeder dieser Säulen stark ist.
Du sollst mir überlegen, im nächsten Leben Diplomat zu werden. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Letzte Frage der App, beziehungsweise vorletzte. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ungern gibst du so viel Privates über dich, wie jetzt gerade in der Öffentlichkeit preis?
Nee, damit habe ich kein Problem.
Merkt also, man, irgendwie ist entspannt, ne?
Zwei.
Okay, dann jetzt allerletzte Frage. Die App braucht nämlich auch noch ein Ziel, wo du hinarbeiten möchtest. Woran möchtest du gerne an dir selber arbeiten oder woran musst du an dir selber arbeiten?
Wow. Also ein Ziel, was ich mir irgendwann im Laufe der letzten Jahre festgesetzt habe, ist, dass ich mich mehr auf den Menschen fokussiere, der ich jetzt bin und weniger auf den Menschen, der ich gerne sein würde.
Wow, ist ja wirklich komplett konträr zu dem, worüber du schreibst, oder?
Naja, es hat schon was miteinander zu tun. Ja.
Aber vorm Buch, wie sehr hat so das Thema Selbstoptimierung da für dich eine Rolle gespielt? Weil jetzt musst du dich ja irgendwie damit beschäftigt haben, weil das ist ja auch so mit der Kern vom Buch.
Ja, also das hat natürlich eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen auch in der Recherchephase. Ich habe mich da auch selbst verschiedenen Dingen ausgesetzt, die ich vielleicht sonst nicht, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte.
Was also, denn?
Na, ich habe so Systeme gebaut, also mir selbst, die Selbstoptimierung zum Ziel hatten. Also ich weiß nicht, solchen Beispielen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Ja, also zum Beispiel ich habe mir ein Bewertungssystem für meinen Alltag gebaut. Ich habe zum Beispiel alles, was ich am Tag gemacht habe, mit Punkten versehen und dann am Ende eines Tages Bilanz gezogen. Und je nachdem, wie viel, also joggen 10 Punkte, schreiben 15 Punkte, Alkohol trinken minus 15 Punkte, so ungefähr.
Wow.
Und dann am Ende des Tages habe ich Bilanz gezogen und je nachdem, wie viele Punkte ich hatte, habe ich mir wie so Orden verliehen. Also das ist ein goldener Tag gewesen, das ein schwarzer Tag. Ja, es hat mir nicht geholfen. Kann ich schon mal sagen.
Das wäre jetzt eine Frage, ich habe 1000 Fragen dazu im Kopf. Vielleicht reden wir später noch ein bisschen genauer drüber. Erstmal nur die eine Frage, wie bist du darauf gekommen, das zu machen und dann dieses Buch zu schreiben, wie kam dieses Thema, wenn du jetzt sagst, in deinem Alltag nutzt du nicht mal einen Schrittzähler?
Also eigentlich hatte ich, war der Ausgangspunkt, ich habe mich interessiert für die Menschen, die hinter den Apps, Tools, Programmen, Webseiten stecken, die unseren Alltag beeinflussen. Also so Start-up-Gründer oder Programmierer, Entwickler, was sind das eigentlich für Leute? Und habe mich eigentlich ja sehr viel mit diesen Leuten beschäftigt, habe Interviews gelesen, habe Interviews geführt und aus dem ist sozusagen dann alles andere entstanden.
Und welche Hauptfigur daraus entstanden ist, eine der Hauptfiguren, das hören wir jetzt. Wir steigen einfach ganz vorne ein ins Buch, Kapitel 1, Das Ting, Arthur Tsiuk in 1 Life Stories. Bitteschön.
Linus. Sein Spiegelbild in der gläsernen Drehtür wird mit jedem Schritt größer. Der neue Anzug scheint glänzend und glatt, doch Linus ahnt, dass die Fahrt Falten hineingedrückt hat. Heute darf er sich keine Fehler erlauben. Seine Performance muss tadellos sitzen. Seine Karriere, sein Leben hängt davon ab. Wenige Meter über ihm an der Glasfront des Towers leuchtet der Schriftzug Strindholm Consulting. Die Geräusche um ihn herum werden leiser, bassgetriebene Musik aus einem Sportwagen, das Gespräch mehrerer Männer auf dem Weg in eine Szenekneipe, das Lachen eines Liebespaares. Die Hitze der Sommernacht drückt auf seine Schläfen. Zur Sicherheit kontrolliert er das Display seines Smartphones. Keine Nachricht von Kira, keine Empfehlung des Ting. In der Lobby ist es still. Die Deckenlampen sind gedimmt. Die weite Eingangshalle ist leer, abgesehen von einem Mann, der hinter einem Tresen sitzt, das Gesicht erhellt von einem Bildschirm. Wie ein steinerner Wächter, umgeben von Marmor und gläsernen Wänden. Er schenkt Linus keinen einzigen Blick. In 5 Minuten ist es 22.30 Uhr. Trotzdem ist niemand hier. Keine Universitätsabsolventen, die flüsternd die Station ihres Lebenslaufs durchgehen, sich gegenseitig taxieren. Keine Personaler, die ihn begrüßen, ihm versichern, es gäbe keinen Grund, nervös zu sein. Erklären, was er schon weiß. Dass Strindholm Consulting Bewerbungsverfahren in der Nacht abwickelt. Dass 12 Bewerber eingeladen, geprüft, weggeschickt werden, wenn sie den Anforderungen nicht genügen. Das, wer am Morgen übrig ist, gleich hier bleibt und den ersten Arbeitstag vor sich hat. Linus streicht sein Sakko glatt und atmet tief ein. Und wieder aus. Wahrscheinlich warten Personaler und Bewerber in einem anderen Raum. Sein Hemd ist unangenehm feucht. Die klimatisierte Luft hat den Schweiß innerhalb von Sekunden abgekühlt. Er hebt unauffällig den Arm und neigt den Kopf, um seinen Körpergeruch einzuschätzen. Doch er ist nicht sicher, ob da überhaupt etwas ist. Die Schritte in den neuen Lackschuhen klingen laut auf dem Marmorboden und er versucht, weniger stark aufzutreten. Noch immer schaut der Mann hinter dem Empfangstresen nicht auf, auch nicht, als Linus direkt vor ihm steht. Entschuldigung, ich bin wegen des Bewerbungsgesprächs hier. Endlich richtet der Mann seinen Blick auf Linus und faltet die Hände ineinander. Aus dem neutralen Gesichtsausdruck schält sich ein schmales Lächeln. Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Unter dem Anzug steckt ein athletischer Körperbau, obwohl der Mann die 50 bereits überschritten haben muss. Linus denkt über die Berufsbezeichnung seines Gegenübers nach, aber sie fällt ihm nicht ein. Pförtner kann es nicht sein. Vielleicht ein Anglizismus. Dem Aussehen nach zu urteilen, ist er mein Geschäftsführer oder sogar Personaler. Linus stutzt. Was, wenn er tatsächlich Personaler ist und diese Situation, die leere Lobby, seine Unfreundlichkeit Teil der ersten Prüfung? Warum starren Sie mich so an? Entschuldigung, mein Name ist Linus Landmann, ich bin wegen des Bewerbungsgesprächs hier. Der Mann blickt wieder auf den Bildschirm, bewegt langsam die Maus, klickt. Sie meinen sicherlich Assessment Center. Die Kollegen vom Recruiting sind mit den Bewerbern vor 20 Minuten hochgefahren. Tut mir leid, man hat ohne sie begonnen. Die gläserne Rückwand der Lobby ist beschlagen, als hätte ein riesiger, offener Mund von der anderen Seite dagegen geatmet. Diffuses Licht geht von ihr aus, es bedeckt den Marmorboden und legt sich von hinten über den Körper des Mannes. Das kann nicht. Laut Einladung beginnt das Assessment Center erst in einigen Minuten. Der Mann hebt die Schultern und schüttelt den Kopf. Wenn das tatsächlich eine Prüfungssituation ist, wenn der Mann das alles nur spielt, dann muss Linus seine Kreativität unter Beweis stellen. Er muss beweisen, dass er sich durch Hindernisse nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Arthur, wir haben ja gerade Linus kennengelernt. Linus ist so die erste Hauptfigur, die man kennenlernt, ganz am Anfang vom Buch. Was ist das für ein Typ?
Also Linus ist schon ein begnadeter Ingenieur und Techniker, aber von seiner Persönlichkeit her ist er eher unsicher, zweifelt viel, lässt sich viel von anderen beeinflussen, von seinen Eltern, von seiner Freundin und entwickelt das Ting oder hat die Idee für das Ting, weil er eigentlich etwas braucht, was ihm Orientierung bietet, was ihm zeigt, was er eigentlich will, was eigentlich gut für ihn ist und nicht für seine Außenwelt.
Und jetzt gerade haben wir mitgehört, wie er da zu diesem Assessment Center in dieser Consulting-Firma gegangen ist. Und das war ja auch was er nicht ganz aus freien Stücken entschieden hat, sondern was auch so ein bisschen für ihn entschieden wurde, ne?
Richtig, das Ding hat ihm eigentlich geraten, seine Promotion abzubrechen, obwohl das Ding selbst Gegenstand dieser Promotion war. Linus ist nicht weitergekommen, weil er kein guter Softwareentwickler ist, kein guter Coder, sondern eher der Techniker. Und das Ding hat ihm auch empfohlen, sich bei Strindholm Consulting zu bewerben, wo sein ehemaliger Freund arbeitet, Adam.
Genau, über den reden wir gleich auch noch. Erstmal, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir einmal klären, was dieses Ting ist. Ich habe jetzt vorhin gesagt, es ist ein Tool, es ist eine App, aber was ist das eigentlich und wie funktioniert das?
Es besteht eigentlich aus zwei Teilen. Einmal dem Hardware-Teil, da sind Sensoren integriert, die messen Vitaldaten, aber sind im Laufe des Romans werden auch Umgebungsdaten des Users gemessen. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen den Software-Teil, der eine künstliche Intelligenz ist und wo Algorithmen diese Daten, die die Sensoren sammeln, auswerten und dann Entscheidungsempfehlungen geben.
Also das heißt im Endeffekt, dieses Ting ist überall dabei, es hört, was ich rede, es merkt, wie mein Körper reagiert auf bestimmte Situationen und analysiert das dann. Und dann ist ja aber nicht Schluss, sondern dann kommen diese Handlungsempfehlungen. Sag mal noch mal ein paar Beispiele mehr, was kann da so kommen über den Tag zum Beispiel?
Naja, also das die Standardempfehlung wäre wohl zum Beispiel, du hast zu wenig Vitamin C im Körper, isst mal einen Apfel. Aber das geht natürlich auch dann viel mehr irgendwie auch in ganz andere, intimere Ebenen hinein. Zum Beispiel, was es ja auch im Roman gibt, die Empfehlung, immer wenn du deine Freundin siehst, ist dein Endorphin-Level sehr niedrig und dein Adrenalin-Pegel ist ziemlich hoch. Du hast nur noch Stress in der Beziehung, mach Schluss.
Das ist schon hammerhart, ne? Also hier so Trinken und Vitamin C und Schlafmangel und so, das kann ich auch alles verstehen, aber so Beziehungen beenden oder zum Beispiel beende deine Promotion und bewerb dich bei genau dieser Firma. Wie kann die App sowas mit allein durch Sensoren rausfinden oder entscheiden? Das klingt schon wirklich ein bisschen Science-Fiction-mäßig, ne? So der Mensch, der Übermensch, der über alles wacht und die Entscheidung für mich trifft.
Ja, richtig. Also das ist kein Science-Fiction-Roman, weil es ja in unserer Gegenwart spielt. Das Ding selbst ist natürlich ein dystopisches Element und es ist überspitzt, aber es ist trotzdem ja ein Element, was sich sozusagen aus Tendenzen ableitet, die wir, die es in unserer heutigen Gesellschaft schon gibt.
Und du hast es gerade schon kurz gesagt, Linus hat das nicht alleine entwickelt, sondern mit seinem Freund Adam, der jetzt in dieser Consulting-Firma arbeitet, wo er sich bewerben soll. Und am Anfang vom Buch sind die beiden eigentlich gar nicht mehr wirklich Freunde und haben sich zerstritten in der Entwicklung, richtig?
Richtig, genau. Also beziehungsweise Linus hat seine Abschlussarbeit an der Uni zu dieser App geschrieben. Adam hat diese Abschlussarbeit gestohlen, hat sie leicht umgewandelt und dann als seine eigene verkauft und ist sozusagen, um schnell aus der Uni rauszukommen. Genau, und da musste Linus nochmal neu anfangen.
Und wir springen jetzt ein bisschen, um nicht zu viel zu verraten und um Zeit zu sparen. Auf jeden Fall kommt der Punkt, an dem die beiden parallel dastehen, ohne Job und sich entscheiden, so wir raffen uns wieder zusammen Und wir wollen jetzt dieses Thing, was wir angefangen haben zu entwickeln, worüber wir uns zerstritten haben, das wollen wir jetzt groß rausbringen und professioneller angehen. Wie machen Sie das? Was haben Sie vor?
Ja, prinzipiell gründen Sie ein Unternehmen, ein Startup zusammen mit zwei anderen. Und ja, also Sie machen dann halt alles, was dann so mit dazugehört, ne? Ein Businessplan und Sie mieten ein Büro an und fangen an, an dem Tool weiterzuarbeiten.
Und jetzt hast du gerade gesagt, es kommen noch zwei andere dazu, das heißt, Sie sind dann insgesamt zu viert. Und die dritte im Bunde, die so die Entwicklerin, Programmiererin wird im Team, die lernen wir jetzt kennen, das ist Nio. Genau. Was müssen wir vorher über Sie wissen, bevor du uns jetzt ein Stückchen aus einem Kapitel von ihr vorliest?
Ja, Nio ist eine Programmiererin, die sich eigentlich in den letzten Jahren dort, wo wir sozusagen einsteigen, zurückgezogen hat, die seit Jahren allein in ihrem kleinen Raum sitzt, in Berlin-Marzahn, also in so einem Plattenbau, in so einer ganz kleinen Wohnung und eigentlich an ihrem Lebensprojekt, so wie sie es sieht, obwohl sie noch sehr, sehr jung ist, arbeitet. Also Anfang 20 ist sie.
Dann hören wir da jetzt mal rein.
Nio. Draußen vor dem Eingang. Nio nimmt den letzten Einkaufswagen. Eine junge Mutter hinter ihr, den Säugling vor die Brust geschnallt, stöhnt auf. Die Frau sagt nichts, tritt aber auch nicht beiseite. Nio fühlt sich, wie die Frau sich fühlt. Gereizt vom Tag und müde von der Nacht. Nio schaut weg. Vergrößert die Distanz. Will den Emotionen, dem Leben dieser Fremden nicht ausgesetzt sein. Und rettet sich hinein. Mit dem Gemüse fängt die Liste an. Weiter geht es mit den Müsli. Die Dinge sind dort, wo sie immer sind. Sie muss nicht hinschauen. Verändert hat sich lange nichts. Mühelos und schnell könnte es gehen, wenn all die Menschen nicht wären. Nur das Vollkornbrot ist nicht mehr da, zum ersten Mal um diese Zeit. Sie sucht Alternativen. Von hinten fährt ihr jemand in die Beine. Ein Mann im Anzug tut, als wäre nichts gewesen. Flüstert, hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sein Ärger springt beinahe auf sie über. Ohne Brot entfernt sie sich. Vor dem Kühlregal steht eine alte Frau, mehr Mantel als Mensch. Stumm betrachtet sie die Sahne und weint. Tränen, die in faltigen Wangen verschwinden. Nio will nachfragen, will helfen. Doch aus dem geröteten Blick greift die Traurigkeit nach ihr. Sie dreht ab, auf den nächsten Punkt der Liste zu. Die Einkaufswagen stehen dicht an dicht in den schmalen Gängen zwischen den Regalen. Der Feierabendstress schwelt in den Menschen hinter den Griffen. Nio parkt bei den Nüssen. Hier ist sie allein. Sie will die Pistazien greifen, aber ihr Arm weigert sich. Jede Bewegung fällt ihr schwer. Als wolle der Muskel in zwei Richtungen zugleich. Nicht jetzt, denkt sie. Sie darf nicht schwach sein, darf jetzt nicht aussetzen. Sie muss raus und nach Hause, auch wenn dort der Abschlusstest wartet. Was ihr hilft, sind die Daten. Ihr Fitnessarmband zeigt Herzfrequenz bei 89, viel zu hoch für Ruhepuls. Die Schritte sind im Soll. 2256 ist sie heute schon gegangen. Sie konzentriert sich auf die Zahl. Langsam kommt die Kontrolle zurück. 2257, 2258, 2259. Letztlich an der Kasse. Ein Teenager, vielleicht 3, 4 Jahre jünger, ein Kopf kleiner als sie, schaut ihr auf den Hintern, ungeniert. Sie versteht nicht, warum. Die pubertäre Begierde ekelt sie an. Beim Einpacken taxiert der Kassierer ihre Hände, das Müsli fällt herunter. Ein Aufstöhnen. Sie beeilt sich, tippt die falsche PIN falsch ein. Niemand in der Schlange reagiert. Doch alle sind genervt von ihrem Fehler. Die Fahrgeräusche der Hauptstraße stoßen bis zum Parkplatz vor. Wenn der Asphalt nass vom Regen ist, tut es in den Ohren weh. Hauptsache den Discounter hinter sich lassen. Heute war es schlimmer als sonst. Sie muss sich entspannen. Wie ein Mantra rekapituliert sie mental den Plan. 9 Uhr, aufstehen, check. 10 bis 15 Uhr programmieren, erste Schicht, check. 15 bis 16 Uhr Mittagspause, check. 16 bis 17 Uhr einkaufen, check zum Glück. 17 bis 19 Uhr Programmieren, zweite Schicht, steht an. 20 bis 22 Uhr Break-Even. 22 bis 1 Uhr Lesen, 20 Seiten und Serie schauen, zwei Folgen. Die erhoffte Wirkung tritt nicht ein. Sie kann das Gefühl von Unruhe und drohendem Unheil nicht abschütteln. Neben einem Plakat bleibt sie stehen. Der Direktkandidat einer rechten Partei für Marzahn-Hellersdorf lächelt sie an. Die Wahl längst vorbei. Ob er gewonnen hat, weiß Niu nicht. Genau 980 Meter sind es noch bis zu ihrer Eingangstür. Mehrere Plattenbauten türmen sich vor ihr in den fast schon dunklen Himmel. Der vorderste ist das Ziel. Ihr Blick hangelt sich an Stockwerken und erleuchteten Fenstern hinauf, bis er in der vorletzten Etage ankommt. Sie meint, einen rötlichen Schimmer hinter der Balkontür zu erkennen, wo die LED ihres Rechners unnachgiebig in die Dunkelheit ihrer 25 Quadratmeter Wohnung pocht. Was 2 Jahre Zuflucht war, fühlt sich heute wie ein Abgrund an.
Arthur, das Ting, so heißt das Buch. Und genau zu diesem Titel hat Sophia bei uns aus dem Publikum eine Frage, wenn ich mich durchgeschlängelt habe. Bitteschön.
Ja, ich würde gerne wissen, wie bist du auf den Namen des Buchs, also das Ting, gekommen?
Das hat mehrere Ebenen. Einmal war mir wichtig, oder einmal hat mir gefallen, dass es diese phonetische Ähnlichkeit zum Ding hat. Weil es halt im Roman ja auch sehr viel um die Verschränkung von Technik und Körper geht. Und auf der anderen Seite kommt das Ting aus dem Germanischen und dort gab es in den Stämmen immer so Versammlungen der Ältesten und die haben auf diesen Versammlungen Entscheidungen getroffen und diese Versammlung hießen Ting.
Wow. Ich hätte gedacht, du sagst, klingt geil oder so.
Ja, das tut es auch.
Da steckt ja richtig was dahinter. Wow. Auf jeden Fall haben diese 4 Leute, Linus, Adam, Kaspar und Niu, mit diesem Ting sehr, sehr Großes vor. Sie gründen dieses Start-up. Was ist deren Hoffnung? Also wo wollen die damit hin?
Ja, also ich glaube, jeder will, dass das eigene Produkt erfolgreich ist, wenn man so ein Startup gründet, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und dann hat man natürlich noch seine ganz eigenen Bedürfnisse, Anerkennung, finanzielles Glück und ja.
Aber also erfolgreich, es gibt ja erfolgreich, aber wir wollen, dass es nicht so, dass wir das Startup nicht sofort wieder schließen müssen oder insolvent gehen oder so. Aber die wollen ja schon ziemlich hoch hinaus, ne?
Klar, die wollen die Welt verändern, die wollen so groß werden wie Facebook und Google. Also die haben halt ambitionierte Ziele.
Ja, kann man so nennen. Und dafür machen sie auch was ziemlich Ambitioniertes und ziemlich Krasses, wie ich finde. Sie unterschreiben nämlich alle 4 einen ganz besonderen Zusatzvertrag, in dem sie sich zu was verpflichten, nämlich, was machen die?
Richtig, die unterschreiben den Zusatzvertrag. Sie sind nämlich die einzigen Beta-Tester des Tings und der Zusatzvertrag besagt, dass sie jede Empfehlung des Tools annehmen müssen und wenn sie es nicht tun, dann verlieren sie die Anteile an dem Unternehmen.
Und wir gucken uns jetzt mal an, beziehungsweise hören uns an, was dann passiert und wie dieses Ting sich auswirkt auf den Alltag von einem von ihnen, nämlich von Adam.
Richtig. Was man vorher noch sagen muss, es gab jetzt sozusagen an der Stelle ein Update und das Ting, das ist auch wieder sozusagen eine dystopische Überspitzung des Ting, gibt seine Empfehlung nicht mehr auf dem Handy, sondern mental, als mentale Stimme in den Gedanken des Users. Adam. Die vertraute Stimme des Ting fadet in Adams Traum, erst leise, dann mit zunehmender Lautstärke. Als würde ein Tonmeister behutsam den Regler hochschieben, als würde jemand aus dem Dunkeln ins Scheinwerferlicht treten. Wach auf, es ist Zeit. Du hast einen langen Tag vor dir. Wenn du jetzt aufstehst, kannst du ihn entspannt angehen. Die Morgensonne fällt auf das neue Rollo und tüncht den Raum in milchiges Licht. Seit dem Beginn des Beta-Tests muss er keinen Wecker mehr stellen. Das Ting übernimmt diesen Job. Adam taumelt aus dem Schlafzimmer. Du bist ideal ausgeruht. In 7 Stunden hattest du 2 Stunden REM-Schlaf. Keine Empfehlung, vielmehr ein Resümee der vergangenen Nacht, dennoch nützlich. Er befeuchtet sein Gesicht mit kaltem Wasser, reibt sich den Schlaf aus den Augen. Ausgeruht fühlt er sich nicht, eher zerschlagen. Aber das heißt nichts, denkt Adam. Seiner eigenen Einschätzung wird er nicht mehr trauen. Sie beruht nicht auf unanfechtbaren Messungen und objektiven Rechenvorgängen wie die Empfehlung des Ting und ist somit keine geeignete Grundlage für Konsequenzen. Gefühle sollen nur noch die Ergebnisse von Entscheidungen sein, nicht die Basis, auf der er welche trifft. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10%, die Lufttemperatur bei 19 Grad Celsius. Nach der gestrigen Belastung ist heute ein Dauerlauf von 5 Kilometern bei 80% des Maximalpulses optimal. Der Himmel spannt sich über die Häuserdächer Kreuzbergs wie eine monotone blaue Leinwand. Kühler Wind weht in die sachte schwankenden Bäume. Adam bekommt eine Gänsehaut. Jeder seiner Schritte macht sich durch einen leichten Schmerz bemerkbar. Muskelkater vom gestrigen Krafttraining. Seit der Beta-Test des neuen Prototyps vor 2 Monaten begonnen hat, hat das Ting die Belastung allmählich angehoben. Mittlerweile macht er jeden Tag Sport. Ausdauerläufe und Krafttraining im Wechsel, donnerstags Badminton. Heute möchte er eine neue Strecke ausprobieren und steuert auf das Cottbusser Tor zu. Die Feinstaubbelastung dieser Strecke ist im Vergleich zur vorherigen um 45% höher. Ein Ausweichen auf die alte Strecke wird empfohlen. Er gehorcht dem Ting. Mit den Schritten klart seine Wahrnehmung auf. Die Stadtluft sticht in seine Lunge, während die Beine routiniert die Strecke ablaufen. Obwohl sein Körper erschöpft ist von der täglichen Anstrengung und den langen Arbeitstagen, ist er so fit wie noch nie in seinem Leben. Das Pumpen macht ihn selbstbewusster, das Joggen ausdauernder. Das Ting lässt ihn zwar nie mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten, aber dank der neuen körperlichen Fitness ist er konzentrierter und kann seine Zeit besser nutzen. Nebenbei hat er 5 Kilo abgenommen und sieht gesünder aus. All das wird er heute in einem Blog-Eintrag veröffentlichen, in dem er die Ergebnisse und Erfahrungen aus den vergangenen 2 Monaten bündeln möchte. Das Blog, das die Veränderung seines Alltags im Laufe des Beta-Tests protokolliert, hat mittlerweile über 2500 Unique Visits am Tag. Seine Impressionen werden helfen, die Neugier der Early Adapters zu wecken und ihnen Ängste zu nehmen. Bisher sind seine Erfahrungen überwiegend positiv. Er muss sie nur selten in ein gutes Licht rücken. Es kann sich als nützlich erweisen, diesen Mann zu grüßen. Ein gut gebauter Mann, Mitte 50, biegt um eine Straßenecke und joggt ihm langsam entgegen. Adam hebt die Hand und nickt ihm zu, als seien sie alte Bekannte. Der Mann erwidert den Gruß, wie es unter Läufern üblich ist. Um wen es sich handelt, weiß Adam nicht. Möglicherweise ein Investor oder Geschäftsführer, dem er vielleicht irgendwann bei einem Kamingespräch begegnen wird. Dank des Ting hat er dann ein Gesprächsthema, mit dem er unverkrampft eine Unterhaltung beginnen kann. Sind wir uns nicht mal beim Joggen über den Weg gelaufen? Adam muss sich ein Lachen verkneifen. Das ist wirklich verrückt, denkt er. Auf jeden Fall einen Tweet wert.
Also ich habe mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt, vor allem auch an solchen Stellen, wie wir sie gerade gehört haben, wo es wirklich permanent sich meldet, dieses Ting im Kopf der Person, ob ich das nutzen oder testen wollen würde oder nicht, wenn ich könnte. Hast du da eine Antwort für dich drauf?
Also testen würde ich es auf jeden Fall. Ich wäre viel zu neugierig, um sowas nicht auszuprobieren. Ob ich nun jede Empfehlung befolgen würde, das glaube ich nicht, aber das wäre meine Antwort.
Mich würde das mal interessieren bei euch. Können wir bitte alle klatschen, so nach dem, was ihr jetzt gehört habt? Würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, Tester für so eine App zu werden, die zu nutzen, würdet ihr sie nutzen oder nicht? Einmal bitte klatschen. Mal sagen, so grob die Hälfte ja. Ungefähr. Und eine Person, die geklatscht hat, sitzt hier hinten. Du bist?
Mel. Hallo.
Mel. Du würdest sie testen. Wieso?
Ja, ähnlich wie er. Es würde mich einfach interessieren, wie das ist. So wäre ich einfach so viel zu neugierig, das nicht zu testen. weil es einfach eine sehr einzigartige App ist, glaube ich.
Keine Angst davor.
Ja, doch, ein bisschen schon, ne? So mit Daten und so, aber ich meine, ja, überall sind von uns Daten irgendwo, deswegen.
Ich bin jetzt nicht ganz, ganz zufällig zu dir gekommen. Du hast nämlich auch noch eine Frage an Arthur, die, finde ich, sehr philosophisch ist oder sein kann. Stell sie einfach mal.
Okay, ich habe geschrieben, Denkst du, dass die Menschheit irgendwann auch ehrlich zu sich selbst sein kann oder wird?
Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, was wirklich ehrlich wäre. Da müsste man erstmal drüber reden und sich Gedanken machen, was überhaupt ehrlich wäre und dann, keine Ahnung. Also es ist ja auch so, dass selbst wenn man sagt, Daten bergen die Wahrheit, dann ist es so, dass Daten halt unterschiedlich interpretiert werden können und dann kann man nicht mehr sagen, ist die Interpretation folgender Daten ehrlich oder ist sie unehrlich? Deswegen schwer zu beantworten.
Aber du hast du ja vorhin erzählt, auch vorher schon recht viel mit dieser ganzen Welt beschäftigt, hast da ein großes Storyboard geschrieben, hast selber sogar dir so ein Bewertungstool gebaut. Kannst du einschätzen, wie weit wir von sowas weg sind, was du da jetzt erfunden hast in dem Buch?
Also ich glaube, die Ansätze sind auf jeden Fall da und ich glaube auch auf einer technischen Ebene. Klar sind wir noch nicht so weit mit der künstlichen Intelligenz, dass wir dass wir Algorithmen hätten, die so viele Daten auf diese Art und Weise interpretieren könnten. Aber wenn man das in Einzelteile zerlegt, also Apple hat eine neue Uhr, die neue Apple Watch, wo man im Schweiß, wo Diabetiker im Schweiß messen können, wie der Insulinspiegel gerade ist. Und dann nimmst du halt einen Tracker, einen Schritte-Tracker dazu. Und dann nimmst du halt noch 3, 4 Sachen dazu. Und wenn immer mehr hinzukommen, hast du irgendwann ein Tool, was so funktioniert wie das Ting.
Und was ich ja ganz spannend finde in deinem Buch, es geht zwar sehr, sehr viel um dieses Ting und wir haben da jetzt auch super viel drum und drüber geredet, aber es geht ja noch um viel, viel mehr, nämlich auch um so Sachen wie Beziehungen, um Familie, um Freunde, um alles, was sich drumherum im Leben verändert und um diese 4 Figuren. Und über eine von den 4 haben wir noch gar nicht so wirklich geredet, nämlich über Kaspar. Was ist das für einer?
Kaspar ist der Sohn einer Unternehmerfamilie, kann man sagen. Also der Sohn der Sohn des Geschäftsführers, der Assistent der Geschäftsführer ist auch von Strindholm Consulting. Und er geht eigentlich jahrelang davon aus, dass er als Assistent auch irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters treten wird und Geschäftsführer von Strindholm werden wird. Es wird dann aber letztlich seine Schwester und er ist halt so enttäuscht und so niedergeschlagen, dass er sich dem Startup dann anschließt.
Aber so richtig 100% war er da ja nie so wirklich von überzeugt, oder? Vom Ting. Also so beim Lesen hatte ich das Gefühl, er ist derjenige, der da am skeptischsten auch ist, oder?
Auf jeden Fall. Also er sieht sozusagen die Gefahren, was Datenschutz angeht und alle anderen Gefahren, die eigentlich auch da sind und er thematisiert sie und macht sich halt auch als Geschäftsführer auch noch dann unbeliebt.
Trotzdem steckt er mit drin und ob das Ting ihn und die anderen 3 dann am Ende reich und berühmt macht, das verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber du liest uns trotzdem jetzt noch was vor, was relativ am Ende vom Buch stattfindet, nämlich einen Brief, der von Annie, also der Schwester von Kaspar, an ihn und seine Familie gerichtet ist.
Genau. Annie, die Strindholm Consulting übernommen hat, aber dann zusammenbricht psychisch und Kaspar erhält einen Brief, den sie sozusagen am Ende geschrieben hat. Mutter, Vater, Kaspar. Ich muss in diesem Augenblick fast 50 Mails beantworten, die Strategie für 3 Gesprächstermine ausarbeiten und mit mehreren Kunden gleichzeitig zum Mittag essen. Ich muss Vorbereitungen treffen. Aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Noch nicht. Denn ich möchte, dass ihr etwas über mich wisst. Ich wurde mit falschen Namen geboren. Das ist pathetisch, ich weiß. Der Stoff vieler Theaterstücke aus mehreren Jahrhunderten. Und der gehört nicht in unsere Welt, ist zu sperrig, zu konfus für diesen Tower. Ich habe doch selbst die Bilder abnehmen lassen, die Kaspar in unsere Räume gehängt hat, die Geschichten von Verzweifelten, Geplagten und Gefolterten. Doch anders kann ich es nicht artikulieren. Die Sprache, die wir in unserer Welt, dem Tower, nutzen, reicht nicht aus. Sie zieht und dehnt das Gesagte bis davon nichts mehr übrig ist, außer homöopathischen Resten, die uns in Sicherheit wiegen, aber nichts verändern. Ich beherrsche diese Sprache perfekt, genau wie ihr. Aber ich muss jetzt in eine andere wechseln, ohne sicher zu gehen, ob ihr mich überhaupt versteht. Ich würde gerne Meier heißen oder Müller. Genau, Annie Müller. Das klingt nach Schlaf und nach Pfannkuchen. Annie Müller ist eine junge Frau, die gestern Abend mit ihrem Freund im Kino war. Sie haben sich einen Actionfilm angeschaut, obwohl sie solche gar nicht mag. Sie war ihm zuliebe mit. Annie Müller und ihr Freund sind nach Hause gefahren. Die Straßen waren leer und die Ruhe so greifbar, so heilig, dass sie einen Umweg nahmen, um das Ende hinauszuzögern. Als sie in ihrer gemeinsamen Wohnung ankamen, schliefen sie miteinander. Kurz und ohne Verrenkung, einfach nur so. Sie machten sich fertig für die Nacht, denn sie mussten früh raus, der Freund in den Laden, Annie zum Altenheim. Sie putzten Zähne und legten sich ins Bett. Da bekamen sie Hunger. Im Pyjama machte der Freund ihr Pfannkuchen mit Blaubeermarmelade. Den Geschmack des Tages im Mund schlief Annie Müller ein. Strindholm. Unser Name ist ein Turm, der sich zum Himmel streckt. Und ich? Wisst ihr noch früher, vor vielen Jahren, ich war vielleicht 5 Jahre alt, Kaspar 10, als wir zusammen im Sommer segeln waren? Dir waren diese 10 Tage so wichtig, Vater. Keine Arbeit, kein Tower, nur die Familie in einem Boot und das Meer. Erst jetzt erkenne ich deine Hintergedanken. Schon als Kinder sollten wir lernen, zusammen anzupacken, füreinander da zu sein, wir als Familie, als Unternehmen. Teambuilding nennt man das heute. Aber ich falle zurück in die andere Sprache. Ich erinnere mich gut an diese eine Nacht. Wir waren schon einige Tage unterwegs und das Meer war ruhig, kaum Wind, kaum Wellengang. Ich verließ die Kajüte, in der wir lagen. Ihr habt es nicht bemerkt, ihr schlief zu fest und dachtet, man müsse in dieser Nacht nichts fürchten. Ich lief barfuß über das Deck und ich sah nichts. Ich meine das wörtlich. Der Himmel war ein elendes Nichts, die Luft ein kaltes, schneidendes Nichts, das Meer ein schwappender Klumpen Nichts. In diesem Augenblick machte nichts einen Unterschied, also lief ich einfach weiter. Dass ich fiel, merkte ich nicht und auch den Aufprall spürte ich nicht. Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht daran. Aber das Sinken werde ich nie vergessen. Das Sinken von einem Schwarz ins nächste. Ich war eigentlich nur verwundert, dass das möglich war. So viel Nichts und so viel Sinken. Immerhin war ich eine Strindholm, die Tochter meiner Mutter und meines Vaters, dachte ich. Da erkannte ich, dass ich falsch war, mit einem fremden Namen geboren. Als ich auf dem Deck zu mir kam, in meinem nassen Schlafanzug, von Kälte geschüttelt, Lampen und Scheinwerfer auf mich gerichtet, eure besorgten Gesichter über mir, Mutter und Vater, war ich eine andere. Nein, ich war ich selbst geworden. Du, Kaspar, hast es gesehen, hast mich angeschaut wie eine fremde Schiffbrüchige, die man aus dem Wasser gezogen hat und deren Herkunft und Motive im Verborgenen liegen. Du wusstest, dass ich nicht zu euch gehöre, nie in diese Welt, in diesen Tower gehört habe. Ich schaue durch eine Glaswand hinab in den Innenhof unseres Familientowers. Ich sehe einen Mann, der mit einer Hake gleich große, makellos weiße Steine in perfekte Symmetrie zu pflügen versucht. Dahin muss ich jetzt zurückkehren, in eine andere Sprache, noch ein letztes Mal. Dann werde ich euch verlassen, zurück ins Wasser gehen, zurück ins Nichts.
Das war die Lesung mit Arthur Ziyok hier in Stories. Wenn ihr wissen wollt, was dieser Brief mit Kaspar so macht und wo er und die anderen am Ende des Buches landen mit ihrer App, dann lest das Ting. Auf jeden Fall nimmt man nach diesem Buch Entscheidungen im Alltag viel, viel mehr wahr. Und ich habe mich nach dem Lesen so sehr gefreut, dass ich diese Entscheidung alle komplett selber treffen durfte. Die Lesung, die ihr nächste Woche hier hört, die passt auch eigentlich sehr, sehr gut zum Thema. Dann ist nämlich Laura Karasek zu Gast. Die kennt ihr vielleicht eher aus dem Fernsehen von 7 Töchter auf Vox oder ihrer Talkshow Zart am Limit auf ZDF Neo. Schreiben kann sie aber auch. Und der Beweis dafür ist ihr neuer Roman, der heißt 3 Wünsche. Da geht es um 3 Frauen, die alle Mitte 30 sind oder so Anfang Mitte 30 und das Gefühl haben, jetzt gerade entscheidet sich der Rest meines Lebens. Alles, was ich jetzt gerade angehe, wird die Weichen legen für die Zukunft. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und wünsche euch bis dahin eine gute Woche mit vielen guten Entscheidungen und natürlich Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.